Radio Free FM präsentiert die Plattform. Die Stunde, in der ihr zu Wort kommt. Ihr wollt euren Verein oder eine neue Initiative vorstellen? Ein spezielles Thema soll mehr Aufmerksamkeit bekommen? Dann seid ihr hier richtig. Montag bis Donnerstag von 4 bis 5 und am Sonntag in der Wiederholung ab 12. Interessiert? Mails unter plattform@freefm.de oder Ulm 938 6284.
Wenn die Tage länger und wärmer werden, verzaubern uns die Frühjahrsblüher. Heute in unserer Sendung Plattform, zu der Sie Friedrich Hoog ganz herzlich begrüßt, wollen wir diesen Frühjahrsblühern in unseren Gärten, in unseren Wiesen und Wäldern ein bisschen auf die Spur kommen. Dazu schauen wir uns ein wenig im Botanischen Garten der Universität Ulm um. Das erinnert gleich dann natürlich an unseren heutigen Studiogast, den Stefan Brendel, den ich ganz herzlich im Radio Free FM Studio hier begrüße.
Ja, hallo alle Zuhörer und auch danke für die Einladung.
Sehr gerne, Stefan. Du hast auch einen wunderschönen Strauß Blumen mitgebracht. Sind das jetzt auch Wildflowers oder sind da auch Gezüchtete dabei?
Ich habe einen bunten Strauß allem Möglichen mitgebracht. Ich habe natürlich auch Gezüchtete mit dabei, einfach weil viele das aus den Vorgärten kennen. Aber ich bin ja aus dem Botanischen Garten hierher gelaufen und habe deswegen von oben runter sowohl auf den Wiesen als auch im Wald einfach mitgenommen, was mir gerade sozusagen, was ich gesehen habe, und habe ganz viele Wildflowers, also wilde Pflanzen auch dabei von Wiesen und Wald.
Botanischer Garten ist ein gutes Stichwort. Erzähl doch mal ein bisschen über dich, über deine wissenschaftliche Arbeit und deinen Bezug zum Botanischen Garten hier in Ulm.
Ja, also ich bin wissenschaftlicher Mitarbeiter im Botanischen Garten schon seit 2018 und bin dort für die Öffentlichkeitsarbeit, auch fürs grüne Klassenzimmer zuständig. Das heißt im Prinzip, egal von den kleinsten bis zu dem sozusagen jeder Besucher, der zu uns kommt, dem versuche ich die Pflanzenwelt näher zu bringen, aber auch die Tierwelt, alles was bei uns halt kreucht und fleucht und blüht. Genau, und das mache ich eben im Botanischen Garten in Ulm im Moment viel online, weil wir da natürlich geschlossen sind, aber die und deswegen jetzt auch im Radio als einfach ein weiteres Medium, um die Pflanzen- und Tierwelt an die Zuhörer und Zuschauer zu bekommen.
Wie bist du hingekommen zum Botanischen Garten? Was hast du für ein Studium durchlaufen?
Also ich habe an der Uni Ulm Biologie studiert und das ist schon 2005 habe ich angefangen und ich war eigentlich immer schon begeistert von der Organismenwelt, also von wo ich jung war, eher sogar noch Tiere, bis dann zu den Pflanzen. Aber bei mir ist das im Prinzip, wenn ich irgendeine Gruppe von Organismen entdecke, dann fuchse ich mich da rein und dann macht mir das Freude. Und deswegen ist auch so, ich habe dann die Diplomarbeit auch in Ulm gemacht und die Doktorarbeit mit Fledermäusen zu der Zeit. Und dann war ich eh schon in der Nähe des Botanischen Gartens. Als ich dann aber aus Panama wieder zurück war, also ich war, man muss sozusagen für die Doktorarbeit eine ganze Weile in Panama, also im tropischen Regenwald. Und hier in Ulm gibt es natürlich keinen tropischen Regenwald, den habe ich vermisst. Da habe ich angefangen, Führungen zu machen im Botanischen Garten. Da haben wir ja Gewächshäuser. Das heißt, in den Gewächshäusern ist ja tropisches Klima. Und über sozusagen diese Führungen kam ich dann im Prinzip auf diese Position und leite mittlerweile unser Führungsteam und das grüne Klassenzimmer.
Jetzt musst du unbedingt zwei Dinge erzählen. Wie ist es in Panama? Was hast du da genau erforscht? Und dann musst du uns natürlich diesen Botanischen Garten vorstellen, wie der aussieht. Erstmal so das Gesamtgelände und sagen, wie groß das ist und so.
Ja, also während meiner Doktorarbeit habe ich erforscht, wie sich im Prinzip Habitatnutzung, also menschliche Aktivitäten ausnutzen auf die Vielfalt von Fledermäusen und im Prinzip auch auf deren Gesundheit. Das heißt, ich habe da in der Nacht gearbeitet. Jetzt bin ich ja sozusagen eher tagaktiv. Aber da habe ich eben Nächte durchgefangen und Tiere beprobt. Und in dem Projekt haben wir dann sowohl über die Genetik geforscht, als auch zum Beispiel über die Mikroorganismengemeinschaft im Darm, aber auch zum Beispiel zu Viren, was ja eigentlich ganz aktuell eigentlich auch ist. Und man sieht eben, je Fledermäuse, die in einem intakten Wald leben, da gibt es viele Arten. Und die haben natürlich in dem Fall, sind teilweise auch gesünder oder anders auch gesiegt in Gebieten, die jetzt fragmentiert sind. Dann nimmt natürlich die Artenvielfalt von den Fledermäusen ab. Und das habe ich im Prinzip in der Doktorarbeit zusammen mit einem Team von Kollegen erforscht. Also ganz aktuelle Forschung. Und zum Botanischen Garten. Die zweite Frage war?
Ja, erzähl mal, wie es da aussieht. Also man kann ja jederzeit rein, nur nicht jetzt, weil Corona ist, aber grundsätzlich immer. Ja, wo ist der genau belegen? Wie groß ist er und wie sieht es da aus? Da gibt es ja nicht nur kleine Pflanzen und Blumen, ja, sondern auch Bäume und Wiesen und so.
Genau. Also wir haben, unser Gelände ist ja 28 Hektar groß und befindet sich an der Universität. Wir sind ja auch ein universitärer geführter Garten. Das heißt, hier in Ulm, wer die Universität kennt, die liegt ja auf dem Eselsberg und es gibt im Prinzip verschiedene Eingänge. Man kann entweder oben über die Universität Süd oder die Haltestelle Botanischer Garten von oben reinlaufen. Dort befinden sich auch unsere Gewächshäuser. Oder aber vom Eselsberg und vom Lehrertal haben wir auch noch Eingänge. Und insgesamt ist es eben so, dass es von oben runter vom Eselsberg eben 28 Hektar bis sich ins Tal erstrecken. Dann der Ausgang ist eben fast sozusagen, wenn man so will, am Lehrertal. Und dort haben wir alles Mögliche. Also wir haben, ich habe natürlich jetzt hier diese Wildpflanzen mitgebracht. Das ist auch irgendein, was uns auszeichnet. Also wir haben große Areale, die sehr wild gehalten sind. Das heißt, wir haben Wälder, aber auch eben Wiesenflächen und eben eingegliedert in diese eher natürlich gehaltenen Areale haben wir angepflanzte Bereiche, sei es von einem Apothekergarten zum Beispiel im oberen Bereich, über einen Farntal, wenn man nach unten läuft, und dann wir haben eine Rosensammlung, ein Rosarium, eine biologische Abteilung, wir haben einen Teich, also wir haben ganz unterschiedliche dann auch angepflanzte Bereiche, wo eben dann nicht nur die Wildpflanzenvielfalt eben vorhanden ist, sondern auch eben Züchtungen und und also verschiedenen, eben zu verschiedenen Themen.
Wir grüßen Donkey Mountain. Ja, also man kann normalerweise eigentlich einfach reingehen und sich da den ganzen Tag im Prinzip aufhalten. Oder gibt es da, gibt's eigentlich keine Öffnungszeiten, gell?
Nee, also eigentlich, sozusagen, wenn jetzt nicht Corona wäre, dann ist unser Freigelände kostenlos geöffnet. Also von im Prinzip morgens bis abends. Wir schließen allerdings abends das Gelände zu. Unsere Gewächshäuser, die haben Öffnungszeiten. Aber wie gesagt, im Moment sind wir ja gerade generell geschlossen und man kann uns eben virtuell besuchen. Man findet es auch in unserem Jahresprogramm oder auf unserer Homepage, unsere Öffnungszeiten. Und wir hoffen, dass wir natürlich bald wieder für Besucher öffnen können, auch das Freigelände.
Also zu den Webinaren kommen wir nachher noch. Aber wenn wir jetzt die Stichworte Corona und Fledermäuse zusammen knüpfen dürfen für einen Moment, weißt du Näheres, wie Corona über Fledermäuse zum Menschen kam?
Also prinzipiell kann man sagen, jede Fledermausart hat natürlich irgendwelche natürlichen Viren. Das heißt, das ist jetzt nicht speziell, dass sozusagen eine Art das auf den Menschen übertragen hat. Wie das genau passiert ist und ob jetzt zum Beispiel für das Coronavirus, an dem ja im Moment die ganze Welt eigentlich in Mitleidenschaft getroffen ist oder auch wir die ganzen Maßnahmen haben, wie das passiert ist, dass sozusagen das ehemalige Fledermausvirus sich mutiert hat und dann übersprungen ist auf entweder einen Zwischenwirt oder direkt auf einen Menschen, das ist noch gar nicht direkt erforscht. Man kann sich das aber eben so vorstellen, dass das ist jetzt nicht irgendwie eine neue Evolution dieser Viren, die da irgendwie aufgetreten sind, sondern die sind eben schon immer in den Fledermäusen vorhanden und durch eben sozusagen menschliche Aktivität oder die Nähe im Prinzip, Fledermäuse haben zu Menschen, kam es eben entweder über eine Zwischenwirt oder nicht zu einer Mutation und so hat sich eben da der Mensch an dieses Virus angesteckt. Jetzt ist es ja kein Fledermausvirus mehr, sondern im Prinzip ja ein humanes Virus, ne? Also vom Menschen.
Ja, und so richtig loskriegen kann man das eigentlich nimmer, so ein Virus, oder? Kann man das irgendwann mal doch durch irgendwas wieder abtöten?
Also wir werden das wahrscheinlich als Menschheit nicht mehr los. Aber was natürlich passiert ist, wenn wir jetzt geimpft sind, dass dann dass wir nicht mehr naiv sind, also dass die Menschheit nicht mehr naiv ist und im Prinzip schon immun ist. Entweder man ist ja die Erkrankung durchlaufen oder aber man ist dann geimpft, was ja im Prinzip so was Ähnliches ist. Selbst wenn es dann zu weiteren Mutationen kommt, trifft es eben auf Personen, deren Immunsystem dafür schon sensibilisiert ist und dadurch kann es dann eingedämmt werden. Aber wenn man jetzt denkt, es werden immer wieder auch neue Leute, ja natürlich junge Menschen geboren und immer wieder trifft natürlich dann das Virus auch wieder auf Personen, die jetzt das noch nicht hatten. Im Prinzip wie bei anderen Viren, ne? Grippe oder Windpocken. Also das macht dann das Coronavirus nichts anderes. Aber dazu müssen wir jetzt eben erstmal wieder geimpft sein, um dann auch wieder zu uns in den Botanischen Garten kommen zu können.
Stefan, da sind jetzt die Frühblüher aktiv. Und bevor wir die ersten vorstellen, beschreib doch noch ganz kurz ein bisschen deine Stelle sozusagen im universitären Großraum.
Ja, das kann ich gerne machen. Also wir haben natürlich ein Jahresprogramm. Das heißt, wer bei uns schon mal auf die Website geguckt hat oder wir haben es auch in gedruckter Form, der sieht, dass wir natürlich jährlich immer unterschiedliche Programme entwerfen. Und genau das mache ich. Also ich überlege mir, wie kann man Pflanzen an den Mann und an die Frau bringen. Zusätzlich machen wir das auch über das grüne Klassenzimmer. Das heißt, in dem Fall sind ja Schulen und Schüler, also Schülerinnen und Schüler, diejenigen, die zu uns kommen und über die Natur lernen. Und ich bin natürlich in meiner Stelle auch eingebunden in die studentische Lehre. Das heißt, das, was ich im Prinzip sowohl den kleinsten als auch sozusagen jedem interessierten Besucher beibringe, mache ich auch in den Botanikkursen für die Studierenden. Und genau, deswegen im Prinzip, ich erkläre sehr vielen in unterschiedlichen Niveaus und das macht Spaß, weil natürlich man Leute immer wieder unterschiedlich abholen muss.
Und da freuen wir uns drauf, wenn du uns gleich die Blumen erklärst, die du mitgebracht hast und vielleicht noch ein paar mehr.
Genau, ich habe eine ganze Mischung an Pflanzen mitgebracht und dachte aber, sozusagen, wenn man jetzt einen Frühjahrsblüher hört, dann denkt man natürlich an die Klassiker, die man auch bei uns im Vorgarten finden kann. Das sind zum einen zum Beispiel Narzissen oder ich habe auch jetzt hier eine Tulpe dabei. Eine ist noch nicht aufgeblüht, eine andere ist jetzt hier schon, am Blühen. Das ähnlich sozusagen gibt's auch Krokusse zum Beispiel in unseren Vorgärten. Das sind aber alles Pflanzen, die wir natürlich einpflanzen, die dann Zierpflanzen sind, die man so gar nicht in der Natur findet. Und ich wollte aber trotzdem mit denen anfangen, weil das verbinden natürlich viele mit Frühjahrsblühen. Und man kann an denen ganz leicht erkennen, was auch für die anderen Arten gilt, was deren Trick ist, warum die so früh im Jahr im Prinzip blühen können. Und zwar, das kennt man selber, wenn man auch Unkraut jätet, dann in den Beeten. Oder man kann das natürlich auch jetzt einfach rausziehen. Dann sieht man, dass viele von diesen Pflanzen irgendwas Verdicktes im Boden haben. Also in dem Fall von der Tulpe jetzt hier, die ich jetzt in der Hand habe, da ist es ja eine Zwiebel. Man steckt ja auch die Zwiebeln im Herbst und dann sieht man, dass eben da im nächsten Jahr zum Beispiel eine Tulpe draus blüht. Und das ist das Gleiche für viele von diesen Arten. Die haben eben irgendwas unter der Erde, was denen als Speicherorgan dient, damit sie noch, bevor eigentlich die richtige Blühsaison losgeht, bevor es also so richtig warm wird, dann schon mit den ersten Sonnenstrahlen, mit der ersten Wärme loslegen können und dann noch vor vielen anderen Pflanzen, die jetzt im Prinzip im Jahresverlauf folgen, schon mal da sind und blühen und so einfach ihren Reproduktions-, also ihre Fortpflanzung sicherstellen. Einfach weil sie jetzt die ersten sind und damit eben vor Hummeln, Bienen, alle möglichen Insekten eben die ersten Nektarquellen und Pollenquellen darstellen. Und während jetzt zum Beispiel diese Zwiebelpflanzen, die man ja im Vorgarten auch findet, eben künstlich bei uns angepflanzt sind, gibt's aber auch ganz viele Wildpflanzen, die sowas Ähnliches machen. Und da habe ich zum Beispiel auch eine Pflanze mitgebracht, die ich jetzt auf dem Weg bei uns im Wald gesehen habe, die vielleicht auch noch recht bekannt ist. Das ist das Buschwindröschen. Und die, da ist es auch so, wenn man da eben, wenn man das rauszieht, sieht man auch, das hat auch verdickte Teile, und zwar jetzt in dem Fall nicht wie eine Knolle oder wie eine Zwiebel, sondern manchmal sind es auch einfach unterirdische Sprosse, sogenannte Rhizome, in denen dann sozusagen diese Energie steckt, mit dem die eben so schnell austreiben können und dann schon früh blühen im Vergleich zu vielen anderen Pflanzen. Genau. Und ich habe jetzt hier noch viele weitere mitgebracht, die ich jetzt einfach sozusagen so vorstellen würde, nacheinander. Ich beschreibe die einfach immer so ein bisschen. Und ich bleibe bei meinem Spaziergang eben erstmal im Wald. Also die Buschwindröschen, die stellen bei uns gerade wirklich einen großen Bestand. Die meisten Pflanzen, die ich jetzt gesehen habe beim Runterlaufen, waren eben diese weißblühenden Buschwindröschen. Das sind Verwandte mit dem Hahnenfuß, also man kennt das auch an den Blättern. Wenn man, die sind eben auch so gefiederte Blätter. Das Buschwindröschen gehört auch zu den Hahnenfußverwandten. Und ganz daneben bei uns im Wald hat aber auch zum Beispiel der Bärlauch schon seine Blätter herausgestreckt. Da ist jetzt noch nicht die Blüte, die kommt jetzt erst dann in ein paar Wochen. Aber auch sozusagen der Bärlauch, wenn man den ja aus dem Boden zieht, sieht man, der hat eigentlich so eine Speicherknolle, die habe ich jetzt hier leider schon abgerissen, aber aus der holt er natürlich die Energie und kann dann schon die ersten Blätter zum Beispiel oberirdisch sozusagen anlegen, mit dem er jetzt Photosynthese betreibt. Der blüht jetzt noch nicht, aber ist eben auch eine Pflanze, die jetzt schon draußen ist.
Ich finde es ja cool, dass die Pflanze sich im gesamten Jahr sozusagen voll saugen kann mit Energie. Und wenn es im Frühling die ersten Sonnenstrahlen gibt, dann wird die Energie nach oben geschossen und die sprießt und blüht.
Genau. Das ist der Trick, das ist wirklich der Trick und deswegen ist auch häufig so bei den Arten, wer sich wundert, wenn dann schon die Tulpe verblüht ist, also zum Beispiel, oder auch eben dann der Bärlauch verblüht schon wieder ist, da bleiben die Blätter erstmal noch eine ganze Zeit lang aktiv und sammeln eben sozusagen Energie und indem das sie Photosynthese betreiben, die sie dann in dem Moment speichern und irgendwann ziehen sich ja dann auch wieder die Blätter zurück und dann ist der Zyklus schon vorbei und dann warten sie im Prinzip einen ganzen Sommer lang wieder, Sommer, Winter, Sommer, Herbst, Winter, bis sie dann wieder früher starten können als die anderen. Und das Spannende ist eben bei diesen Pflanzen, dass viele von den Wildpflanzen im Wald vorkommen. Und wer jetzt natürlich noch in unsere Wälder, die natürlichen Wälder sind ja Buchenwälder, sich anschaut, die Buchen haben noch nicht ihre Blätter ausgetrieben. Das heißt, die sind noch sozusagen, die Wälder sind eigentlich noch kahl, wenn man sich die Bäume anschaut. Und dadurch kommt natürlich das Sonnenlicht auf den Waldboden und gibt im Prinzip diesen Frühjahrsgeophyten, diesen Frühjahrsblühern im Wald die Möglichkeit, jetzt sozusagen aus dem Vollen zu schöpfen. Sobald dann die Blätter da sind von den Buchen, ist es am Waldboden dunkel und dann ist es vorbei. Dann ziehen sie sich wieder ein.
Der Bärlauch, der landet ja ab und zu auch auf dem Teller oder im Salat, ist irgendwie verwandt mit dem Knoblauch, zumindest vom Duft her, oder?
Ja. Die sind auch wirklich näher verwandt. Also das sind im Prinzip wie auch die Zwiebel, also Allium cepa und die ganzen Allium-Verwandten, die kann man ja auch essen, wie einen Knoblauch. Also ich mache aus dem zum Beispiel Pesto oder man kann auch Suppen machen. Man kann das aber auch einfach roh essen. Also da gibt's muss man aufpassen, dass man es natürlich nicht verwechselt. Aber wenn ich das jetzt beschreibe, das hat natürlich sofort diesen scharfen, knoblauchigen oder zwiebelmäßigen Geruch, ist aber eine wunderbare auch Salatbeilage. Und also ich liebe den, solange der draußen ist, solange der frisch ist, kann man den entweder beim Feschbar essen oder eben auch zu Pesto und Suppen verarbeiten. Man muss allerdings aufpassen beim Sammeln. Und zwar der Bärlauch, die Blätter kann man verwechseln mit dem Aaronstab. Zum Beispiel hier, ich habe den jetzt gesammelt, oder diesen nicht, den habe ich aus dem Garten, aber wo ich jetzt sammeln war, in der Nähe von der Donau, da wächst auch ganz viel Aaronstab. Das ist eine giftige Pflanze, man kann aber im Prinzip, wenn man sich die Blätter anschaut, ganz einfach sehen, der Bärlauch hat parallele Nerven, also Blattnerven verlaufen parallel. Bei dem Aaronstab ist es genetzt, also so eine typische Netznervatur. Und die Blätter sehen auch, wenn man sich nebeneinander hält, schon anders aus. Der Aaronstab hat eher so pfeilförmige Blätter. Und dann mit einer Pflanze, mit der man es auch verwechseln kann, die dreht sich auch schon mal teilweise aus dem Boden, ist das Maiglöckchen. Und das ist natürlich auch hochgiftig, man sollte es dann eben aufpassen. Da ist es allerdings so, der Bärlauch hat ganz klassisch die Oberseite glänzt und die Unterseite, wenn man die anschaut, ist matt. Und das ist beim Maiglöckchen nicht so. Sozusagen da wäre im Prinzip beides glänzend und so kann man eben die voneinander unterscheiden. Aber ich gebe eben einen Tipp, man sollte sich schon gut auskennen, bevor man sich jetzt einen Pesto macht, was dann eben auch zu Vergiftungen führen kann. Ist unheimlich lecker, aber eben aufpassen beim Sammeln.
Der knoblauchige Geschmack gehört aber nur zum Bärlauch. Die anderen haben was anderes, oder, im Geschmacks?
Das ist im Prinzip auch eine Sache, wie man es erkennen kann. Wenn man natürlich das auch abreißt, dann riecht man ja diesen knoblauchigen Geschmack schon. Die anderen Arten haben das nicht. Ja, aber man darf nicht reinbeißen und dann eben eine Geschmacksprobe machen, sondern man sollte sich schon vorher sicher sein, was ist es.
Genau, also was hat der Bärlauch für gesundheitliche Vorteile? Wem kann man das empfehlen? Hast du da irgendwie ein Rezept vielleicht noch parat?
Ja. Also der im Prinzip wie viele Zwiebelartigen ist der gut bei Gefäßerkrankungen. Also der reinigt ja auch sozusagen die Gefäße. Und ich habe den jetzt hier unsere Exemplare auch aus dem Beet, aus dem Apothekergarten eben gezupft. Und bei wie der jetzt genau wirkt, das weiß ich gar nicht so nie. Also warum, wie der jetzt sozusagen auf das Gesundheitssystem, also Herz und aufs Herz und auf das Kreislaufsystem wirkt, das weiß ich jetzt im Detail nicht, aber es ist auf alle Fälle eine gesunde Pflanze und vor allen Dingen auch lecker.
Also du hast schon gesagt, Pesto kann man draus machen, in den Salat kann man es geben. Mhm. Man schneidet es im Prinzip wie ein Zwiebel oder Zwiebelröllchen oder so und hat es dann mit dabei.
Mhm. Blätter. Oder ich habe es auch jetzt neulich einfach gemacht wie Spinat. Also einfach nur die Blätter schneiden, ein bisschen Öl in die Pfanne, die Blätter so zusammen schrumpeln lassen, bisschen Pfeffer, bisschen Salz. Ich habe noch ein bisschen Chili dazu gemacht und habe das im Prinzip gegessen wie Spinat.
Kann man es auch grillen? So wie, es gibt ja Leute, die grillen Brennnesseln. Das ist ganz lecker. Ich habe es mal probiert wie Brennnesselchips.
Ja, kenne ich jetzt nicht, probiere ich aber aus. Dann weiß ich's.
Ja, genau. Also ist auf jeden Fall auch eine Idee. Und also irgendwie meine ich, das hat so wahrscheinlich antivirale oder vielleicht auch antibakterielle Wirkung, oder?
Kann auch sein. Also man kennt das sozusagen vom Knoblauch auch. Aber ich bin jetzt wirklich sozusagen über die Heilwirkung vom Bärlauch überfragt. Ja. Also ich weiß eben, dass er bei uns bei den Herzgefäßerkrankungen eben steht und da eben reinigend wirkt. Aber welche Stoffe da jetzt genau was machen, das muss ich jetzt passen, kann man aber nachschauen.
Der Knoblauch ja auch, weil der hat ja auch irgendwie so blutdrucksenkende Wirkung, sagt man. Und weiß nicht, erweitert der die Adern oder keine Ahnung?
Wahrscheinlich.
Also gute Sachen sind da. Und das, wenn du sagst Wald, dann ist es aber auch auf dem Gelände bei euch.
Mhm. Genau, wir haben auch große Buchenwaldbestände und dort kann man den eben auch finden. Und ich will, da habe ich mich schon richtig darauf gefreut, diese Pflanze, noch eine weitere Pflanze vorzustellen, die ich auch bei uns im Waldboden entdeckt habe. Und zwar, da muss man schon genauer hinschauen und man sieht nämlich unter den Laubblättern, die jetzt sozusagen diese alten braunen Laubblätter von der Buche sind, häufig nur grüne Blätter vorstellen. Die sehen so oval oder so herzförmig aus, sind sogar manchmal hier ein bisschen fast schon braun. Man wundert sich eigentlich, was das ist und man muss hier die ganzen Buchenblätter ein bisschen wegmachen, zur Seite schieben und sieht dann, dass am Ansatz eine ganz kleine braune, eigentlich lila-violette Blüte ist. Die riecht auch nach Pfeffer. Also ich kann die natürlich jetzt riechen. Durch die Plexiglasscheibe ist es für dich schwierig. Aber die riecht auch nach Pfeffer. Und das ist eine Haselwurz, heißt die. Und die gehört zu den Pfeifenstrauchgewächsen Aristolochia 10. Also ist eine wirklich super interessant. Man muss sich aber die Mühe machen und muss ein bisschen so diese Buchenblätter eben wegmachen, damit man die eigentliche Blüte, die wirklich unscheinbar wirkt, eben sieht. Für uns ist die unscheinbar, aber die wird von Ameisen, wird die bestäubt. Und die Ameisen, die kriechen ja im Laubstreu rum. Die finden die also ganz gut, auch durch ihren Geruch. Und da habe ich mich schon total gefreut, die zu sehen. Also beim nächsten Waldspaziergang unheimlich mal auf den Waldboden achten und bei so herzförmigen Blättern, die auch so ein bisschen so metallisch so reflektieren, einfach mal schauen, ob man da diese kleine Blüte findet. Auch auf unserer Website kann man ein Bild von der sehen, von der Haselwurz, also eine ganz spannende Pflanze.
Ist die Haselwurz essbar?
Sie riecht nach Pfeffer, ich würde sie nicht essen. Also das ist, ich weiß es nicht, aber ich weiß es nicht und deswegen würde ich hier wirklich sagen, ich denke, lieber nicht ausprobieren.
Also bleiben wir bei Knoblauch und Bärlauch. Der Bärlauch, der duftet hier die 2 Meter Abstand, die wir halten und Plexiglas dazwischen. Der Bärlauch überwindet diese, wie sagt man denn da, dieses Plexiglas halt.
Man merkt es ja auch, also er überwindet jetzt nicht nur das Plexiglas, sondern es überwindet ja sogar auch Zeit. Das heißt, wenn man jetzt am Abend natürlich Pesto isst oder sozusagen das Ganze frisch, der Geruch bleibt ja ähnlich wie beim Knoblauch auch noch eine Weile im Atem vorhanden. Ne? Das heißt sozusagen, das ist die einzige Sache, wo man jetzt eigentlich gut im Lockdown machen kann, wenn man weiß, man ist eigentlich im Homeoffice, dann kann man ja gut Bärlauch Pesto oder Bärlauch live essen. Man ist ja sozusagen virtuell oder im Radio, genau.
Darf dort aus jeder Pore ausdringen, stört niemanden. Die Blumen oder die Pflanzen, die du jetzt dabei hast, ich habe so den Eindruck, die sind aber nicht die allerersten Frühblüher, die es gibt. Da gibt es doch noch welche, die noch früher dran sind. Ich habe im Garten so Christrosen, die kommen ja schon im Januar oder an Weihnachten fangen die schon an.
Ja, also es gibt wirklich welche, die ganz, ganz früh da sind. Da muss man natürlich jetzt auch wieder aufpassen, was sind Zierpflanzen? Also es gibt zum Beispiel auch so Hamamelis, das ist Zaubernuss heißt es, die blüht eigentlich bei uns komplett im Schnee, das ist aber auch ein Zierstrauch oder viele von diesen Christrosen zum Beispiel, die kommen eigentlich im Alpenraum vor und die blühen natürlich dann bei uns fast schon sozusagen im Januar. Ich habe auch einen Vertreter zum Beispiel dabei, den man dann wirklich auch häufiger in der Natur finden kann. Der ist jetzt aber auch schon verblüht. Also da habe ich im Prinzip nur noch die verblühten Pflanzen gefunden. Das ist der Huflattich. Der ist mit einer der ersten Pflanzen. Der ist verwandt mit dem Löwenzahn oder in der ganzen Verwandtschaft. Also dieser Korbblütler Asteraceen. Wenn man ganz früh im Jahr eigentlich so eine Pflanze sieht, die jetzt schon dann ihre ihre Schirmchenflieger entwickelt hat. Das ist eben der Huflattich und der ist direkt schon Anfang des Jahres ist der draußen. Ne? Es gibt viele, die sind der Winterling zum Beispiel, gelbblühend, ist jetzt schon wieder verschwunden, konnte ich gar nicht mitbringen. Ne? Das ist auch so ein Beispiel. Also manche sind wirklich richtig früh dann, kämpfen sich auch durch den Schnee. Das Schneeglöckchen ist zum Beispiel auch so ein Beispiel, konnte ich auch keins mehr mitbringen. Die sind schon durch, deswegen die Generation, die ich jetzt dabei habe an Frühjahrsblüher, das sind im Prinzip schon, wenn man so will, die zweite Generation. Die nutzen zwar den gleichen Trick, aber die anderen sind sogar noch ein bisschen früher dran. Ja.
Krokusse gehören ja auch zu den relativ frühen und da gibt es alle möglichen Farben. Gelb, weiß, lila.
Ja.
Wie kommt das?
Das ist natürlich hier in dem Fall bei den Krokussen, die wir im Garten haben, sind es verschiedene Arten und dann natürlich sozusagen von den Arten verschiedene Züchtungen, weil es ja auch sozusagen gezüchtete Pflanzen sind und da gibt es eben Variationen schon sozusagen unter den Arten, also der blaue Thomasianus ist wieder anders als dieser gelbe Art und dann mit Kreuzungen, dann wird es natürlich bunt und wild, da schafft der Mensch eben alles in einem natürlichen Farbspektrum zu züchten.
Alle Blumen haben eins gemeinsam. Irgendwie muss man die ziemlich vorsichtig behandeln, damit sie ja gut wachsen. Und wenn man sie geerntet hat, damit sie einen schönen Blumenstrauß geben, vielleicht unten ein bisschen anschneiden, gleich ins Wasser und so. Die Wiese, was sehen wir da im Moment schon blühen auf der Wiese im Botanischen Garten in Ulm?
Genau. Bin auch über die Wiese bei uns gelaufen und unsere Wiesen ganzjährig zeichnen sich im Prinzip aus, dass die nährstoffarme Wiesen sind. Also wir versuchen sozusagen auch mit relativ später Maat und eben keiner Düngung eben zu einer höheren Artenvielfalt zu führen.
Magerwiese sagt man doch auch.
Ja, eine Magerwiese haben wir jetzt in Teilen von unserem, genau das ist richtig, haben wir auch in Teilen ist es wirklich mager und das ist ja auch bekannt von der Schwäbischen Alb. Dort gibt es ja wirklich diese Kalkmagerrasen und je magerer, also je nährstoffärmer im Prinzip diese Wiesen, umso artenreicher sind sie. Deswegen am besten, wenn man zu Hause eine Wildblumenwiese will, gar nicht düngen, sondern einfach sozusagen immer versuchen, Nährstoffe rauszuziehen und das sozusagen abzumagern, dann wird's immer bunter. Aber jetzt, ich habe welche mitgebracht, die findet man im Prinzip auch auf allen möglichen Wiesen. Also was ich jetzt, unsere ganzen Wiesen sind im Moment blühend voller Gänseblümchen. Die kennt auch jeder. Das ist eine Pflanze, mit denen hat jeder im Prinzip schon mal einen Strauß gemacht. Gänseblümchen sind ja leicht zu erkennen. Das sind Korbblütler. Man findet in dem Korb in der Mitte ganz viele kleine gelbe Blüten und außenrum ganz viele weiße Blüten. Also es ist im Prinzip nicht eine einzige Blüte, die man hier sieht, sondern es ist ein ganzer Blütenstand aus ganz vielen kleinen Blüten. Und man bräuchte jetzt eben eine Lupe, um die sich einzeln anzuschauen. Also das heißt, jedes kleine weiße Blättchen, was ich rausziehe, ist eine Blüte. Ne? Das muss man wissen. Und am Rand diese Blüten, als auch die gelben bilden eben dann die gesamten Blütenstand und das ist das Gänseblümchen, was jeder kennt, ist ja zum Beispiel auch essbar.
Und auch im Salat.
Im Salat.
Du hast jetzt das klassische Gänseblümchen dabei, ich habe es auch schon gesehen mit roten oder rosaroten Blüten, da ist dann auch ein bisschen mehr an Blüten da, das ist viel dichter, ist das eine Züchtung?
Ich glaube nicht, und zwar ich glaube, hier ist es einfach innerartliche Variation. Das heißt, Arten sind ja sozusagen, können variabel aussehen. Das heißt, die sind eigentlich alles eine Art. Aber jetzt die ich habe, das stimmt schon, da ist nur ganz an den äußersten Rändern sind da so pinke Tupfer. Aber manchmal sind die ja richtig pink oder so blau-violett unterlaufen. Da würde ich aber sagen, das ist alles Gänseblümchen, ist aber halt nur eben innerartliche Variation. Genau. Und von der Wiese auch noch mitgebracht ist, eine Pflanze, die natürlich absolut jeder kennt, ist aber, wenn man sich botanisch auskennt, eigentlich schwierig zu bestimmen. Und zwar, das ist der Löwenzahn, auch bekannt als Pusteblume. Da sind natürlich jetzt die Wiesen voll, noch blüht er. Auch hier ist es so, dass im Prinzip der Löwenzahn ist eigentlich wieder ein Korbblütler. Also es ist ein ganzer Korb voll kleiner Blüten, die hier in dieser Struktur zusammengefasst sind. Und aus jeder Blüte entwickelt sich ja dann auch ein Samen und deswegen kennt man das, wenn der jetzt gelb blüht, sich dann verwandelt und man am Ende letztendlich wieder sich wieder öffnet und man hat die Pusteblume, dann ist eben im Prinzip jeder Fallschirm ein Samen aus einer einzelnen Blüte. Und der ist natürlich auch bekannt, der was man sonst noch von dem weiß, der hat eben diesen weißen Milchsaft und aber auch die Blätter sind eigentlich recht leicht zu erkennen. Die Gattung ist Taraxacum, also das ist, so heißt eben der Löwenzahn und hier wird's im Prinzip für den Laien würde jeder sagen, könnte ich doch, ist doch ein Löwenzahn. Wenn man sich aber auskennt, merkt man, die sind unheimlich schwierige, verschiedene Arten miteinander. Es gibt Hybridisierungen. Also wenn jetzt jemand einen Studenten Herbarium anlegt, dann empfehle ich immer, nehmt nicht den Löwenzahn. Der ist im Prinzip, man denkt, man kennt ihn, aber es sind mehrere Arten, die schwierig voneinander zu unterscheiden sind. Aber jetzt für den Laien, bleibt es Löwenzahn.
Aber so. Giftig ist da keiner.
Giftig ist keiner. Er ist, man kann den essen, man kann den ja auch in Salat geben. Der schmeckt bitter.
Und die Bitterstoffe sind ja dann auch verdauungsfördernd.
Genau. Und das findet man ja auch bei anderen bitteren Stoffen, zum Beispiel die Zikorie oder die Chicorée. Da ist ja auch Bitterstoffe drin. Oder eben beim Enzian, da ist ja auch das Bittere, was im Prinzip die Darmtätigkeit oder Magen-Darmtätigkeit anregt. Das sind also diese Bitterstoffe, die... Genau, die findet man in vielen Pflanzen und der Löwenzahn ist nicht giftig, den könnte man auch essen.
Ist der Rucola verwandt mit dem Löwenzahn?
Der Rucola ist eine Rauke, ja. Und zwar, nee. Und zwar Rucola, ist das eine Brassicaceae wahrscheinlich, oder ist das eine ja, jetzt wird mein botanisches Wissen gefragt.
Ja, notfalls müssen wir nachlesen. Also in meinem Garten wachsen die so quasi Side an Side, also Rucola und Löwenzahn. Und ich mag beides im Salat. Und da kann man natürlich bunte Salate machen. Man kann Gurke, Tomate und Paprika und so. Und dann immer diese Grünzeugsachen rein, Petersilie, Schnittlauch und natürlich dann auch diese Dinge eben, die aus dem Knoblauch- und Rucola-Bereich kommen.
Ich lag bereits richtig. Ich habe natürlich jetzt kurz hier gespickt. Also die sind nicht näher miteinander verwandt, sondern die Rauke ist eine Brassicaceae, also ein Kreuzblütler. Der ist eher verwandt dann zum Beispiel mit dem Raps oder sowas. Naja, aber das ist natürlich auch, der Rucola ist natürlich auch eine Zuchtform. Aber man sieht, es gibt so viele verschiedene Pflanzen und da vergesse auch ich manchmal, wer mit wem verwandt ist. Aber wenn man nachhört oder wieder zurückspult nachher in der Aufnahme, hört man, dass ich eigentlich schon auf dem richtigen Weg war.
Genau. Ja, welche Farben hast du noch dabei?
Ja, ich habe ja noch einen ganzen Strauß voll eigentlich blauer Blüten. Und da habe ich auch eine Besonderheit mitgebracht. Die sollte man, wenn man die im Wald sieht, nicht unbedingt pflücken. Aus zwei Gründen. Der Strauch ist giftig und zum anderen aber auch ist der geschützt oder selten. Und diese Pflanze heißt Seidelbast. Man muss sich das jetzt so vorstellen, ich habe hier einen Ast oder einen Zweig mitgebracht. Das ist ein Strauch, der ist meistens so kniehoch oder vielleicht hüfthoch. Und der hat eben lauter blau-violette, pinke Blüten. Und das Interessante ist, die kommen hier direkt eigentlich aus dem Stamm raus. Die riechen auch verzaubernd süß. Also man kann ruhig mal sozusagen in die Nähe von dem gehen und sozusagen den süßlichen Duft wahrnehmen. Und der ist eben sozusagen so ein kleiner Strauch, Zwergstrauch, der auch gerade in unseren Wäldern eben blüht. Das ist jetzt eher noch so ein violettes Blau, aber ich habe auch noch weitere blau blühende Pflanzen dabei. Das Veilchen habe ich hier noch. Es gibt gerade ganz viele natürliche Veilchen, also da ist die Pflanzenfamilie, heißt auch Viola, das kann man sich irgendwie leicht merken, wie auch die Violine zum Beispiel oder Violett, also der Gattungsname ist Viola und da sieht zum Beispiel, was ich hier habe, ist das Frühlingsveilchen und das sieht im Prinzip aus, wenn man das Detail anschaut, wie kleine Stiefmütterchen, sind auch miteinander im Prinzip verwandt, aber das ist eben auch zum Beispiel blau blühend. Dann habe ich eine Pflanze, die ist eigentlich auch für mich ganz leicht zu erkennen. Und zwar sieht es aus wie kleine blaue Windräder, ne? Wie so verdrehte Windräder. Und zwar ist es die Gattung Vinca, das ist immer grün. Also da ist die Pflanze immer grün, aber die Blüte ist eben blau. Und es gibt das kleine Immergrün und das große Immergrün. Das findet man eben auch bei uns auf dem Waldboden. Und da sind die Blütenblätter ein bisschen so ein verdreht, wie so ein kleines Windrad. Deswegen kann man das super leicht erkennen. Das ist dieses Immergrün. Und als letztes Blaues habe ich noch was. Da gibt es natürlich bei uns den Blaustern im Wald, aber es gibt auch Züchtungen, die wir in unserem Garten haben. Der ist wie so, der Blaustern sind ganz kleine blaue Sternchen, kommt meistens mit sozusagen so wenigen Blättern raus, ist eben auch ein Frühblüher und findet man als einen blauen Farbaspekt im Wald. Es gibt auch andere verholzte Pflanzen, die eben jetzt blühen. Und jetzt zum Beispiel Mitte April sind wunderschön die Magnolien am Blühen. Ich habe ja auch einen kleinen Zweig von einer Magnolie mitgebracht. Die Magnolien sind bei uns nicht heimisch, aber die sind eben als Zuchtpflanzen hier bei uns oder als das hier ist ja auch vom Wildstandort. Und die haben jetzt eben auch ihre wunderschöne Magnolienblüte, die jetzt sich eben öffnet. Magnolien sind ganz interessant, weil das sind sehr ursprüngliche Pflanzen. Die haben noch sehr viele von diesen Kronblättern. Und man sieht auch, wenn man sozusagen in die reinschaut, die haben sozusagen sehr viele auch Staubblätter. Und eben blühen wunderschön, kommen auch erst die Blüten und dann eben die Blätter. Bei uns gibt es Exemplare, natürlich auch in Vorgärten findet man Magnolien und ein bisschen, was immer schon für mich ein wunderschöner Moment war, immer rund um meinen Geburtstag rum haben in der Wilhelma die Magnolien geblüht, ist ja auch leider gerade geschlossen, aber da ist eben die Wilhelma in Stuttgart auch ganz prädestiniert für, vielleicht kann man es im nächsten Jahr wieder entweder bei uns oder dort beobachten. Aber was auch gerade überall blüht, und zwar da findet man das sowohl in der Natur, in den Wäldern, aber auch eben in jetzt den Gärten. Das sind die ganzen Kirschverwandten. Also es gibt da zum Beispiel Prunus avium, das ist jetzt die Vogelkirsche, die findet man bei uns im Wald, die habe ich auch mitgebracht. Aber wenn man jetzt an Hecken vorbeiläuft, dann sieht man auch zum Beispiel, dass die Schlehe jetzt blüht. Das sind eben lauter Verwandte von Kirsche, Pflaume oder diesen ganzen. Und die haben jetzt auch ganz prächtige Blüten. Deswegen gibt es ja auch viele so wilde Kirschen, die man bei uns anpflanzt, die nutzen eben jetzt auch die Aktivität aus von eben den Bienen und anderen Insekten, die jetzt eben aktiv sind. Und sobald dann die Blätter rauskommen, sind dann die Blüten weg. Und dann ist auch natürlich auch die blühenden Bäume bei uns sind dann wieder verschwunden. Aber wunderschön anzuschauen. Und mitgebracht habe ich hier zum Beispiel jetzt die Vogelkirsche Prunus avium aus unseren Wäldern.
Du hast vorhin, oder wir haben es gemeinsam erarbeitet, es gibt Webinare bei euch. Wie kann man denn da reinklicken oder sich anmelden?
Genau, also wer interessiert ist, jetzt zum Beispiel nicht nur an Frühjahrsblühen, sondern an allen möglichen Themen, die wir im Prinzip behandeln, dann kann man auf unserer Website und nach uns suchen und schauen, was für Angebote wir eben haben. Wir haben Webinare, das sind eben einstündige Vorträge oder auch Workshops, Kurse, in denen man eben online uns zuschauen kann bei verschiedenen Themen. Ich hatte zum Beispiel auch einen zum Thema Frühjahrsblüher vor ein paar Wochen. Gerade heute Mittag habe ich die botanische Mittagspause virtuell gestaltet und habe Leuten gezeigt, wie sie ein virtuelles Herbarium oder eine virtuelle Tiersammlung eben anlegen können mit Hilfe von Apps. Und man findet diese ganzen Informationen sowohl zum einen in unserem gedruckten Jahresprogramm, zum anderen aber auch auf unserer Homepage. Und ich kann einfach mal die Webseite durchsagen.
Genau, das ist wichtig, dass wir die auf Anhieb finden im Internet. Oder nach welchem Begriff soll man googeln, falls man es nicht richtig mitschreibt?
Googeln ist relativ einfach. Also einfach Botanischer Garten Uni Ulm. Dann findet man im Prinzip, wenn man es googelt, unsere Homepage. Oder auch, man kann auch sagen, www.uni-ulm.de/Einrichtungen/Garten. Dort findet man auch eben alle Informationen und kann auch, wenn wir ein Webinar gerade live haben, einfach auf einen Link klicken und ist sozusagen kann bei unseren Webinaren teilnehmen. Wir haben aber auch auf unserer Homepage das virtuelle grüne Klassenzimmer. Das heißt, wir stellen auch verschiedene Blüten oder verschiedene Themen immer aktuell auf Webseiten dar. Das sind Quiz zum Beispiel oder auch Unterrichtsmaterialien. Alles Mögliche kann man da finden. Und wir haben ganz neu, das will ich auch hier an der Stelle sagen, wir haben einen sprechenden Baum. Also das heißt, den findet man auch auf unserer Homepage. Das ist eine Buche und vorher hatten wir es ja auch von unseren Buchenwäldern. Also diese sprechende Buche, die macht gerade noch nicht viel. Die ist ja noch in dem Zustand, dass sie noch in Winterruhe ist. Aber jetzt bald wird die so richtig austreiben und dann kommen die Blätter raus aus ihren Knospen. Und dann kann man bei diesem sprechenden Baum bei uns auf unserer Homepage eben verfolgen, was passiert, wie viel Wasser fließt durch den Baum und wie sind die Temperaturen im Boden und wie aktiv ist der Baum. Alles das gibt es bei uns auf der Homepage auf www.uni-ulm.de Einrichtungen Garten.
Genau. Wo können unsere Hörer sich denn inspirieren lassen, literaturmäßig, internetmäßig oder buchmäßig? Ja, und wo genau holen sie sich denn die richtigen Frühjahrsblüher? Wo kann man die kaufen?
Ja, und also Informationen kann man natürlich einfach, wenn man sucht, es gibt natürlich etliche auch Gartenliteratur jetzt zu verschiedenen Frühjahrsblühen. Aber wenn man jetzt selber seinen Garten eben bereichern will, dann muss man sich zum einen entscheiden, will ich das in Beeten machen? Dann kann ich ja zum Beispiel wirklich sowohl im Fachhandel oder auch sozusagen beim Gärtner eben Zwiebeln kaufen. Das macht man allerdings nicht jetzt, weil jetzt wäre es zu spät. Man macht das eigentlich sozusagen in Vorbereitung. Man muss also im Herbst schon die Zwiebeln setzen, um dann sich im Frühjahr an denen zu erfreuen. Man kann aber auch, so wie wir es ja im Garten machen, einfach auf die heimische Natur setzen und einfach im Teile seines Gartens eher natürlich halten. Und dann kommen die Frühjahrsblüher, wie ich ja auch ganz viele von Ihnen vorher vorgestellt habe, einfach ganz natürlich in den Garten, einfach ausgesamt über die Natur. Egal, ob das der Huflattich ist oder zum Beispiel die Gänseblümchen, Löwenzahn, das sind jetzt klassische Beispiele. Also da kann man einfach auf die natürliche Verbreitung setzen. Und ansonsten würde ich einfach sagen, sich auch beraten lassen, einfach von in Gärtnereien oder eben im Fachhandel, was bei sich zu Hause am besten passt. Und das Schöne ist eigentlich dann, wenn man das einmal steckt, das kennt auch jeder Gartenbesitzer, die vermehren sich dann immer weiter, dann muss man irgendwann gucken, dass man sozusagen, wenn man Unkraut jedes im Jahr diese Zwiebeln dann nicht rauszieht, weil die hier sieht man es auch zum Beispiel bei einer Tulpe, die ich mitgebracht habe, die bilden dann auch schon immer so kleine Nebenzwiebeln. Ne? Also dieses, das heißt, da vermehren die sich natürlich dann auch unterirdisch. Genau.
Ja, der Botanische Garten in Ulm. Unter welchen Voraussetzungen könnt ihr wieder aufmachen?
Wir können wieder aufmachen, wenn die Inzidenzwerte sinken. Die Uni, also als der Botanische Garten als Teil der Uni, ist eben gerade geschlossen, weil die Uni als Ganzes geschlossen ist. Und wir haben im Prinzip ein Hygienekonzept. Das sieht auch Dokumentation von Besuchern vor. Aber eben, wenn generell die Inzidenzwerte sinken, jetzt sind sie ja gerade über 100, da sind wir ja gerade aufgrund von landesweit eben geschlossen. Und ich hoffe aber, dass das Ende Mai, Anfang Juni, soweit ist, dass wir dann öffnen können, zumindest das Freigelände mit Abstand und Dokumentation, sollte es kein Problem sein.
That's in the contract. Stefan Brendel war unser Gast von der Uni. Herzlichen Dank. Es hat tierisch Spaß gemacht und du kommst wieder in einem Vierteljahr mit den Sommerblüten.
Genau. Ich komme jetzt vierteljährlich und beim nächsten Mal habe ich einen Strauß dabei, der ganz anders aussieht. Nicht, weil ich ihn anders gepflückt habe, sondern weil einfach ganz andere Blüten dann blühen. Alles, was ich jetzt dabei habe, ist bald verblüht und dann komme ich wieder mit Frühjahrsblühern von der Wiese und vom Wald.
Wir freuen uns gemeinsam. Herzlichen Dank fürs Dasein.
Das war die FreeFM-Plattform auf der 102,6. Vergangene Sendungen gibt's zum Nachhören auf freefm.de/programm